Werbung.
Einige von euch wissen ja, dass ich ein absoluter Fan von Porridge bin. Dank Koro habe ich jetzt auch erstmal einige Zeit für leckeres Frühstück vorgesorgt. Koro ist meine persönliche Favorite-Online-Drogerie. Denn dort bekomme ich haltbare Lebensmittel wie Haferflocken und Trockenfrüchte in Großpackungen, sodass sogar noch weniger Verpackungsmüll entsteht.
Genau, Koro hat eine riesige Auswahl an Produkten wie Superfoods, Nussmus, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischungen, Bars, Riegel und Energy Balls und vieles mehr. Ich für meinen Teil bin ja nicht so der große Frühstücker, weil es bei mir morgens immer etwas stressig zugeht. Aber dafür hat Koro auch was am Start. Ich persönlich feiere unheimlich den Proteinball Brownie. Ein schneller Snack, der in jede Hosentasche passt und dir ein bisschen Power gibt, wenn nicht so Zeit für ein großes Frühstück ist. Und super lecker sind die Energy Balls, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, obendrein auch noch. Wir suchen uns unsere Werbepartner ja immer recht gut aus und achten hierbei neben der Qualität der Produkte auch auf die Transparenz des Unternehmens. Bei Koro hat all dies im positiven Sinne zugetroffen. Die Website ist übersichtlich strukturiert und alle Preise und Inhaltsstoffe der Produkte genau beschrieben. Ich habe mich auf Anhieb gut zurechtgefunden und das will was heißen.
Wenn ihr Koro auch mal ausprobieren wollt, dann besucht sie doch gerne mal auf ihrer Webseite www.korodrogerie.de. Damit ihr beim Probieren noch ein bisschen Geld sparen könnt, haben wir euch noch einen 5% Rabattcode klargemacht. Mit dem Code ALLEJAHRE, also ALLEJAHRE, alles groß oder klein geschrieben, ist völlig egal, spart ihr 5% auf eure Bestellung. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und beim Bestellen.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Koro führt, sowie den Gutscheincode.
Werbung beendet.
Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Bevor wir starten, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Ihr werdet gleich nicht Jasmins zarte Stimme beim Fall hören, sondern tatsächlich mal wieder meine.
Ich sag, was kommt denn jetzt bitte?
Jetzt, du kannst das beobachten. Ab jetzt, denke ich mir, wird die Zuhörerzahl stetig nach unten fallen. Ja, weil sich alle auf dich eingestellt haben.
Nee.
Die 8 Leute, die noch da sind, ja, ihr könnt das ja gerne mal unter den Instagram-Post schreiben. Keine Ahnung, Hashtag Team Christian oder sowas, was weiß ich.
Damit ich mich schlecht fühle, wenn
ich überall Team Christian in den Kopf darstelle. Nein, ich will doch einfach nur beweisen, dass das... Nein, Quatsch.
Genau, wir liefern uns jetzt ein Battle. Wir machen Hashtag Team Christian.
Nein. Eines der schönsten Sachen an unserer Zusammenarbeit ist, dass es hier kein Wetteifern gibt oder irgendwie sowas. Eine Tatsache, die ich unheimlich genieße.
Ja, dito. Und ich denke, die Mischung, die macht es bei uns auch aus. Die Leute lieben wahrscheinlich die Abwechslung. Eine männliche und eine weibliche Stimme. Und wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es ja sogar Studien dazu, dass Frauenstimmen für Männer sogar unangenehmer zu hören sind als männliche Stimmen. Aber ich hoffe, ihr genießt trotzdem meine Stimme ein wenig.
Ja, von der Mischung hatten die Armen hier in letzter Zeit ja nicht so viel. Ich habe ständig in Seilen gehangen.
Stimmt. Gut, ich habe eben schon gesagt, wir machen heute kurz einen Prozess. Wir haben eigentlich nichts zu bequatschen. Deswegen würde ich sagen, lehne ich mich zurück, bin sehr gespannt auf deinen Fall und lausche ergriffen.
Okay. Kurze Triggerwarnung vorneweg. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um Gewalt gegen Frauen und auch Kannibalismus. Wer das nicht hören kann, der sollte mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist der 24. Mai 2010 in Bradford, England. Ein leicht regnerischer Montag und für Stephen Tanner, den Hausmeister des schmucklosen Wohnkomplexes nahe der Universität, beginnt seine Arbeitswoche. Noch bevor er in sein Büro geht, dreht er routiniert eine Runde über das Gelände. Legt wieder Müll irgendwo herum. Sind alle Türen ordnungsgemäß verschlossen oder hat wieder irgendjemand im wochenendlichen Suff den Feuerlöscher geklaut? Auch vor herumlungernden Personen ist der Hausmeister oft nicht sicher, denn das Rotlichtmilieu ist nicht weit entfernt. Aber heute scheint ein ruhiger Morgen zu werden. Während die Kaffeemaschine ihrer wichtigen Arbeit nachgeht, lässt sich Stephen auf seinen Schreibtischstuhl fallen. Unter einem letzten Gähnen startet er die Videobänder der Überwachungskamera. Diese Tätigkeit hört sich spannender an, als sie in Wirklichkeit ist, denn in dem eher friedlichen Viertel von Bradford ist nicht mit viel großen Sichtungen zu rechnen. Aber Stephen wird gleich auf einen Schlag hellwach sein. Denn was die Kamera 14 um 2.34 Uhr aufgezeichnet hat, wird der nette, aber auch leicht ruppige Hausmeister in seinem Leben wohl nie mehr vergessen. Zu sehen ist auf der verschwommenen Schwarz-Weiß-Aufnahme, wie eine Frau aus einem Zimmer flüchtet. Dicht hinter ihr ist ein Mann, der sie zu verfolgen scheint. In seiner Hand hält er eine geladene Armbrust, aus der er auch gleich einen Schuss abgibt. Als er sein verängstigtes Opfer eingeholt hat, zielt er mit der Armbrust auf ihren Kopf und drückt ohne zu zögern erneut den Abzug. Im Anschluss zerrt er den leblosen Körper seines Opfers wieder in seine Wohnung. Hierbei wirft er einen flüchtigen Blick in die Überwachungskamera und scheint hierbei zu erkennen, dass seine grausame Tat offenbar dokumentiert wurde. Es scheint ihn aber augenscheinlich nicht wirklich zu beunruhigen. Eher ganz im Gegenteil. Denn nach 18 Minuten kommt der Mann mit seiner Armbrust und einem breiten Grinsen im Gesicht wieder zurück und blickt triumphierend in die Linse, ehe er abfällig seinen Mittelfinger in die Höhe streckt. Die Aufnahme einen Tag später zeigt dann den Armbrustschützen, wie er seine Wohnung mit einer Reisetasche verlässt. Stephen Tanner kann es nicht fassen. Abgesehen von der bestialischen Tat, die ihm das Blut gefrieren lässt, schockiert es ihn umso mehr, dass er den Mann auf dem Video kennt. Hastig greift er zum Telefon. Aber wer jetzt glaubt, dass der Hausmeister als erstes die Polizei ruft, der irrt. Als erstes informiert Stephen Tanner die Presse und teilt sein Wissen mit den Reportern. Das Ganze natürlich erst, als ihm ein entsprechender Geldbetrag zugesagt wird. Um einige 100 Pfund reicher findet Stephen dann im Anschluss doch noch Zeit, die Kriminalpolizei zu informieren. Diese kommt und nimmt nach Sichtung der Aufnahmen den Täter fest. Aber was alle zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, es war nicht das erste Opfer. Aber beginnen wir von Anfang an. Es ist der 22. Juni 2009 in Bradford. Die 43-jährige drogensüchtige Sexarbeiterin Susan Rushworth steht an der Straße und hofft auf einen Freier. Ihr letzter Drogenkonsum ist schon lange her. Zu lange für die Mutter dreier Kinder, die in ihrem Leben bisher noch nicht viel Glück gehabt hat. Die Beziehung mit den drei Vätern ging nach kurzer Zeit in die Brüche und Susan verfiel mehr und mehr ihrer Drogensucht. Mindestens einen Kunden muss sie heute noch haben, um wenigstens in etwa auf das Geld zu kommen, welches sie für die Befriedigung ihrer Sucht benötigt. Im Amisierviertel von Bradford fühlt sich Susan trotzdem sicher. Zum einen, weil sie nicht die einzige Frau ist, die hier ihre Dienste anbietet, und zum anderen, weil der Suchtdruck mittlerweile so groß ist, dass Angst jetzt ohnehin fehl am Platze ist. Gegen 23.30 Uhr hat Susan dann genug. Zeugen werden der Polizei später mitteilen, dass sie zuletzt gesehen wird, als sie in einen Doppeldeckerbus steigt, den sie in der Nähe ihrer Wohnung in Orksvilles wieder verlässt. Danach verliert sich die Spur der 43-jährigen Mutter. Auch über ihr Telefon ist sie nicht mehr zu erreichen. Die besorgte Familie wendet sich wenig später an die Polizei und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Zusätzliche Sorgen bereitet den Angehörigen auch der gesundheitliche Zustand von Susan. Neben ihrer Drogensucht ist sie auch noch Epileptikerin und auf Medikamente angewiesen. So sehr die Polizei sich jedoch bemüht, sie finden keine Spur oder Anhaltspunkte für ein Verbrechen. Aber auch leider keine Spur, die Licht ins Dunkel über den Verbleib von Susan bringt. Am 6. Juli 2009 wendet sich Susans 23-jähriger Sohn James an die Öffentlichkeit, um Informationen über das Verschwinden seiner Mutter zu bekommen. Auf einer Pressekonferenz der Polizei von West Yorkshire sagt er, dass seine Mutter keinen Grund gehabt habe zu verschwinden und bittet die Bevölkerung, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden. Auch die Polizei wendet sich am 20. Juli 2009 nochmals mit einer Pressekonferenz an die Bevölkerung. Die Familie lässt nichts unversucht, um Susan doch noch zu finden. Plakate mit ihrem Foto und Kontaktadressen werden aufgehängt und Susans Bruder macht sich im Rotlichtmilieu selbst auf die Suche nach seiner vermissten Schwester. Einen Monat nach Susan Rushworths Verschwinden bittet die Polizei erneut um Hinweise und gibt drei Gründe an, die Anlass zur Sorge geben. Detective Chief Inspector John Hoyle sagt: "Wir glauben, dass Sue am Tag ihres Verschwindens versucht hat, an Drogen zu kommen, dass Sue als Prostituierte arbeitete und dass Sue an Epilepsie litt. Und wir glauben, dass sie keine Medikamente bei sich hatte." Aber auch dieser Aufruf soll nicht den erwünschten Ermittlungserfolg bringen. Einige Zeit vergeht, ohne dass die Ermittler auch nur den Hauch einer Spur von Susan Rushworth haben. Der Fall wird widerwillig zu den Akten gelegt. Zum einen, weil es keine neuen Spuren gibt, und zum anderen, weil sich die Ermittler schon wieder mit einem neuen vermissten Fall beschäftigen müssen. Am 26. April 2010 verlässt die 31-jährige Shelley Armitage gemeinsam mit ihrem Freund ihre Wohnung in Allerton und isst in der City Road zu Abend, bevor sie alleine in Richtung Sunbridge Road und Rebecca Street geht. Hier wird sie auch zuletzt von Zeugen gesehen. Danach verliert sich auch ihre Spur. Das Verfahren läuft fast gleich wie bei der vermissten Susan Rushworth. Verzweifelte Appelle der Familie, Suchplakate und ebenso ratlose Polizisten. Der Lebensstil der beiden Vermissten weist allerdings Parallelen auf. Denn auch Shelley Armitage ist drogenabhängig, lebt von Sozialleistungen und soll auch gelegentlich zur Finanzierung ihrer Sucht der Prostitution nachgegangen sein. Einen kleinen Vorteil haben die Ermittler allerdings in ihrem neuen Vermisstenfall. Shelley wurde von einer Überwachungskamera gefilmt und so können die Ermittler den Ort des Verschwindens ein wenig eingrenzen. Am 10. Mai veröffentlichen die Behörden Videoaufnahmen, die zeigen, wie Shelley Armitage am 26. April um 22.10 Uhr ein kurzes Stück eine Straße in Bradford entlang geht, bevor sie umdreht und ihre Schritte zurückverfolgt. Nach den Angaben der Beamten wurde die Beldean Road in Bradford eingehend nach Hinweisen auf das Verschwinden der 31-Jährigen durchsucht. Auch in Huddersfield, wo Armitage im Jahr zuvor gearbeitet hatte, wurden Ermittlungen durchgeführt. Den Ermittlern zufolge hat Shelley, die gesundheitliche Probleme mit Alkohol und Drogen hat, seit ihrem Verschwinden weder ihre Sozialleistungen in Anspruch genommen, noch ihr Mobiltelefon benutzt. Um sie zu finden, lässt die Polizei und auch ihre Familie nichts unversucht. Suchtrupps durchkämmen die Parks und die anliegenden Wälder, aber Shelley ist und bleibt verschwunden. Noch während die Behörden verzweifelt nach Shelley suchen, verschwindet am 21. Mai 2010 die nächste Sexarbeiterin spurlos. Die 36-jährige Suzanne Blamires ist von einem auf den anderen Tag wie vom Erdboden verschluckt. Auch wenn es hier und da traurige Realität ist, dass drogenabhängige Menschen verschwinden und zum Beispiel nach einer Überdosis irgendwann wieder tot aufgefunden werden, glauben die Ermittler hier mittlerweile nicht mehr an einen Zufall, sondern vielmehr an einen Serientäter. Ein Serientäter, der es versteht, unentdeckt zu bleiben und die ermittelnden Behörden komplett im Dunkeln zu lassen, was er mit den verschwundenen Frauen angestellt hat. Auch scheint der oder die Täter keinen Wert darauf zu legen, Aufmerksamkeit oder gar Öffentlichkeit zu bekommen. Andererseits lässt er sich aber auch nicht von dem Presserummel und den ausgedehnten Suchaktionen von der Polizei von seinen Taten abhalten. Kommen wir nun zu dem Mann, den der Hausmeister auf dem Video gesehen hat und der für das Verschwinden und, wie sich später herausstellen wird, für die drei grausamen Morde an den vermissten Frauen verantwortlich ist. Sein Name ist Stephen Sean Griffith. Er wurde am Heiligabend 1969 in Dewsbury, West Riding of Yorkshire, geboren. Nachdem sich seine Eltern früh scheiden ließen, lebte Stephen gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern bei seiner Mutter. Im Alter von 13 Jahren hatte sein Vater genug Geld gespart, um Stephen den Besuch auf einer öffentlichen, kostenpflichtigen Schule zu ermöglichen. Sein Junge sollte die bestmöglichste Ausbildung auf seinem Weg bekommen. Ein Geschenk, das Stephen jedoch nicht annahm. Noch vor seinem Abitur verließ er die Schule und wurde mehr und mehr kriminell. Stephen ging schnell von Ladendiebstählen zu Gewaltverbrechen über. Mit 17 Jahren griff er einen Supermarktleiter mit einem Messer an und wurde hierfür 3 Jahre ins Gefängnis gesteckt. 5 Jahre nach diesem Gefängnisaufenthalt landete er dann wieder hinter Gitter, dieses Mal, weil er ein Mädchen mit einem Messer bedroht hatte. Gewalt und Mord schienen den jungen Mann aber auch irgendwie zu faszinieren. Nachdem Stephen seinen Abschluss in Psychologie gemacht hatte, heuerte er als Doktorand an der Universität Bradford an. Hier beschäftigte er sich mit dem Thema Mordtechniken des 19. Jahrhunderts. Auch eine Website unterhielt er hierzu unter dem Titel The Skeleton and the Jaguar. Die Seite war voll mit Bildern von Armbrüsten und enthielt auch Fotos von über 50 Serienmördern. Auf seiner MySpace-Seite schrieb Stephen: Menschlichkeit ist nicht nur ein biologischer Zustand, sondern auch ein Geisteszustand. Auf dieser Grundlage bin ich bestenfalls ein Pseudomensch, schlimmstenfalls ein Dämon. In anderen sozialen Netzwerken gibt sich Stephen als Misanthrop, der Hass in den Himmel brachte, aus. Auf Fotos zeigte er sich von der Brust aufwärts nackt und zitierte die Bibel, Ezekiel 25,17. Der Pfad der Gerechten wird von allen Seiten bedrängt. Das Zitat erlangte Berühmtheit, als es in einer der blutigen Hinrichtungsszenen von Quentin Tarantinos Film Pulp Fiction verwendet wurde. Und die grausamen Taten sowie die Täter waren für Steven mehr als nur Lernstoff. Er verehrte und bewunderte Serienmörder wie den Säurebadmörder John High oder den Yorkshire Ripper und auch viele andere. Auch mit seinem Auftreten und seinen Gewohnheiten sorgte Steven in seinem Umfeld für Aufsehen. Mit seinen Eidechsen als Haustieren und einer Sonnenbrille, die er nahezu bei jedem Wetter trug, ist Steven für die meisten Nachbarn in Bradford eine seltsame, leicht amüsante Gestalt. »Ein bisschen ein Sonderling«, sagte einer der Nachbarn in einem späteren Interview. »Ein übergroßer Grufti«, erklärte ein anderer. Dass Steven hier und da die Dienste von Sexarbeiterinnen in Anspruch nimmt, ist mehr oder weniger in der Wohnsiedlung bekannt. Kommen wir zurück zum 24. Mai und zur Polizei, die nach ihrem Eintreffen die Videoaufnahmen der Überwachungskamera sichtet. Hierbei fällt auf, dass Steven am Folgetag mehrere Reisetaschen aus seiner Wohnung trug. Die Ermittler haben nun genug gesehen und stürmen mit gezogener Waffe die Wohnung ihres neuen Hauptverdächtigen. Dieser sitzt in seiner Wohnung ruhig auf einem Stuhl, als hätte er die Polizisten nach seinem TV-Auftritt in der Überwachungskamera bereits erwartet. Als die Polizei die Wohnung stürmt, sagt Steven Griffiths grinsend zu ihnen: »Ich bin Osama bin Laden.« Während Steven aufs Revier zum Verhör gebracht wird, durchsuchen die Ermittler seine Wohnung. Bei einem Blick auf den Bildschirm seines PCs versteckt es ihnen den Atem. Steven hat auf seinem Rechner Bilder gesichert, die ihn beim Abschlachten von Shelley Armitage zeigen. Sogar Handyvideos von der grausamen Tat hat er angefertigt. Das Handy verlor Steven allerdings, als er die 81 zerstückelten Leichenteile seines Opfers in Reisetaschen verpackte und sie in mehreren Gängen aus seiner Wohnung schleppte, um sie anschließend mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Lake Eyre zu bringen, um sie dort zu versenken. Und eben diese Leichenteile werden einen Tag nach seiner Verhaftung von einem Spaziergänger am Lake Eyres gefunden. Eine genaue Identifizierung, von welchem seiner Opfer die Leichenteile stammen, ist anfänglich nicht möglich. Auch Stevens Handy, welches er im Bus verloren hatte, wird von einem Reisegast gefunden und der Polizei übergeben. Sein letztes Opfer, Suzanne Blamires, soll Steven 2 Tage lang in seiner Wohnung festgehalten und gequält haben. Als sie dann kurzfristig die Flucht gelang, stürmte Steven mit seiner Armbrust in der Hand hinter ihr her und gab insgesamt 2 Schüsse auf sie ab. Der erste Schuss brachte Suzanne zu Boden. Den 2. Schuss platzierte Steven aus nächster Nähe in ihrem Kopf. In seinem ersten Verhör gibt sich Steven Griffiths geistesabwesend, zerstreut und depressiv. Auf die Frage hin, wieso er diese grausame Tat begangen hat, stammelt er, dass man manchmal töten müsste, um die Stimmen verstummen zu lassen. Auch die Morde an Shelley Armitage und Susan Rushworth gesteht er nach und nach. Auch gibt er zu Protokoll, Teile seiner Opfer gegessen zu haben. Ebenso deutet Steven in seinen Vernehmungen immer wieder an, dass er insgesamt 5 Sexarbeiterinnen getötet habe. Allerdings nennt er bis heute nicht weitere Namen. Auch wenn die Ermittler eine Vermutung haben, um wen es sich bei den anderen Opfern handeln könnte, können sie Steven nichts nachweisen. Auf die Frage hin, was er mit der Leiche seines ersten Opfers Susan Rushworth gemacht hat, schweigt Steven dann bis heute. Dennoch versucht die Polizei alles, um die Leiche der jungen Frau zu finden. Ein Forensikteam stellt Stevens Wohnung sowie den ganzen Wohnblock auf den Kopf, aber ohne Erfolg. Eine Befragung von Nachbarn sowie Menschen in Stevens Umfeld zeichnet ein Bild von einem eher sonderlichen, aber bis dato eher harmlosen Mann. Lediglich die Aussage einer Ex-Freundin lassen die Ermittler aufhorchen. Sie sagt nämlich aus, dass Steven sie nach ihrer Trennung bedroht habe und innerhalb der Beziehung generell eher narzisstisch und dominant war. Was dafür vorangeht, ist die Auswertung der gefundenen Leichenteile. Diese werden als Teile von Suzanne Blamires und Shelley Armitage identifiziert. Steven Griffiths wird im Anschluss in seinem Verhör dem Haftrichter vorgeführt. Als dieser nach seinem Namen fragt, antwortet er fast schon ein wenig stolz: »Ich bin der Armbrustkannibale.« Die Hauptverhandlung vor dem Crown Court in Leeds beginnt am 16. November 2010. Auch für die Verteidiger des selbsternannten Armbrustkannibalen gestaltet sich ihre Arbeit schwerer als gedacht. Denn anders als viele Angeklagte zuvor weigert sich Steven anfänglich über Monate mit seinen Verteidigern zu reden. Den Prozessbeteiligten wird mehr und mehr klar, dass Steven, der immerhin einen Abschluss in Psychologie innehat, versucht, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. In einer emotional aufgeladenen Anhörung, in der die Wut und Schmerz der Freunde und Verwandten seiner Opfer immer wieder zu wütenden Konfrontationen mit der eher teilnahmslos wirkenden Gestalt auf der Anklagebank führt, wird Steven Griffiths zu 3-mal lebenslänglicher Haft für seine Verbrechen verurteilt. Verbrechen, die der Richter als bösartig und monströs bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft verliest Einzelheiten darüber, wie er die Frauen mit Elektrowerkzeugen zerstückelte und seine Badewanne in ein Schlachthaus verwandelte. Die psychiatrischen Gutachter attestieren Steven eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mit, Zitat, morbiden Interessen an Satanismus und Terrorismus. Ebenso sei der Angeklagte überdurchschnittlich intelligent. Steven selbst beschreibt sich bei seiner Befragung als Misanthrop, der nicht viel Zeit für die menschliche Ethnie habe. Auf die Frage hin, warum er die Leichenteile ausgekocht und gegessen habe, antwortet er lediglich: Das ist ein Teil der Magie. Der vorsitzende Richter begründet sein Urteil gegen Steven Griffiths damit, dass es offensichtlich sei, dass Griffith aus seinem Amoklauf sexuelle Befriedigung zog. Zitat: Es ist eine Sache, ein Opfer zu terrorisieren und zu töten. Aber ein Opfer zu terrorisieren, zu töten, zu zerstückeln und dann Teile davon zu essen, ist die Ausübung von Macht auf einer anderen Ebene, so der Richter in seiner Urteilsbegründung. Ebenso fügte er hinzu, dass Steven weder Reue noch Mitgefühl für die Familien der Getöteten gezeigt habe. Während seiner Haft, die bis heute andauert, hat Griffiths mehrere Selbstmordversuche unternommen. Im Jahr 2011 tritt er dann in einen 120-tägigen Hungerstreik, währenddessen er den Kontakt zu anderen Menschen komplett vermeidet. Aufgrund seiner Taten wurde er einmal von Mithäftlingen mit einem angespitzten Holzstück attackiert und dabei im Abdomen verletzt.
Also, der erste Punkt, den ich hier auf meiner Liste stehen habe, ist: WTF. Was geht in jemandem vor, wenn man statt die Polizei zu rufen, sich denkt, ach, ich schalte erstmal die Presse ein, weil könnte ja Geld geben.
Ja, das konnte ich auch nicht nachvollziehen, aber es steht tatsächlich wirklich in 2 Zeitungsartikeln so drin, dass der wirklich zuerst die Presse angerufen hat.
Echt unvorstellbar. Was für, ja, ich wollte schon fast sagen kranke Menschen, aber skrupellose Menschen es gibt, sich an so einem schrecklichen Fall dann auch noch bereichern zu wollen. Ja, ganz, ganz schlimm. Dann als 2. Punkt hatte ich mir zum Täter aufgeschrieben, dass ich es höchst interessant finde. Normalerweise ist es ja bei Serienmördern oftmals der Fall, dass die Kindheit dann vielleicht auch eben keine besonders schöne Kindheit war und vielleicht so die Ausprägung des Charakters dann eben auch Ursprung in der Kindheit oder irgendwelche Schlüsselerlebnisse haben. So wie du jetzt den Fall vorgetragen hattest, kam es mir tatsächlich so vor, als hätte er eine völlig normale Kindheit gehabt, als hätte es niemals irgendwie diesen bestimmten Schlüsselpunkt gegeben. Ganz im Gegenteil sogar, er hatte sogar die Möglichkeit, vom Elternhaus aus ja eine gute Ausbildung zu erlangen, die er dann selber nicht gewählt hat, aus Gründen warum auch immer. Hat er dies abgelehnt und sich dann eher dazu entschieden, eben diesen kriminellen Weg einzuschlagen?
Ja, es stand in einem Zeitungsartikel mal drin, dass er sich mit seiner Mutter jetzt nicht so gut verstanden hat. Aber gut, das ist ja mit 17 Jahren in der Pubertät, dass man sich da mit den Eltern mal nicht so versteht. Das ist jetzt für mich nichts Dramatisches. Also der ist nicht misshandelt worden oder sonst irgendwas. Es war halt ein Scheidungskind. Gut, gibt es jetzt auch Tausende von. Ja, also das ist jetzt nicht was, wo ich jetzt sage, also das haben wir schon viel schlimmer gehört.
Richtig, genau, ja. Das fand ich hier eben an der Stelle sehr merkwürdig. Wobei man aber auch dazu sagen muss, jetzt war der gute Mann tatsächlich, würde ich einfach jetzt mal behaupten, so kam es mir rüber, als wäre er intelligent. Er ist ja auch ausgebildet. Er hat ja auch ein Studium absolviert, hat ja Psychologie studiert, sagtest du ja.
Ja.
Dementsprechend hat er auch, glaube ich, auf seine Art und Weise versucht, die Ermittler und Staatsanwaltschaft, die alle so ein bisschen an der Nase herumzuführen. Ebenfalls vermute ich jetzt auch mal ganz stark den Psychiater, der sich dann eben der Sache angenommen hat, um ein Gutachten zu erstellen. Darum kann ich jetzt auch gar nicht so genau wissen, gab es vielleicht doch irgendeinen Schlüsselmoment in seiner Kindheit oder sonst, muss ja jetzt nicht die Kindheit gewesen sein, oder sonstige Gründe, warum er sich zu diesem Menschen entwickelt hat. Wobei ich aber auch sagen muss, also die Psyche von diesem Mann beschäftigt mich extrem, ne? Wie du schon feststellst. Er hat ja auch einen Satz gebracht wie, um die Stimmen verstummen zu lassen. Und das klingt für mich jetzt erstmal wie eine Psychose. Hatten wir ja letzte Woche gerade wieder einen Fall über einen Menschen, der Stimmen gehört hat. Jetzt ist da natürlich die Frage, gut, willst du so einem Satz Glauben schenken oder gehörte das mit zu seinem Konzept?
Ich muss jetzt mal so ein ganzes Bild zeichnen. Wenn ich jetzt hier so bei mir mal aus der Ortschaft, in jeder Ortschaft gibt es doch so einen, der so ein bisschen anders ist. Ja, der sich so ein bisschen auffällig verhält, der vielleicht auch ein bisschen auffällig rumläuft in irgendeiner Form. Und das war dieser Stephen Griffiths. Der hat, wie gesagt, ist mit seinen Haustieren ist er auch an der Leine spazieren gegangen mit seinen Eidechsen. Hat, wie gesagt, immer so ein bisschen gruftihaft ausgesehen, war aber jetzt nie bedrohlich. Der hat halt so ein bisschen, der war ein bisschen auf so einem anderen Trip.
Ich wollte gerade sagen, das muss ihn ja nicht automatisch zu einem merkwürdigen Menschen oder schlechten Menschen machen.
Nein, das war auch vollkommen wertfrei. Deswegen hat ja auch jeder, der interviewt worden ist, außer der Ex-Freundin, gesagt, ja gut, der spinnt halt so ein bisschen, aber der ist nicht gefährlich. Also der hat niemandem was getan oder irgendwie sowas. Was halt krass war, ist, dass der wirklich ja das Psychologiestudium abgeschlossen hat und sich dann als Doktorand an dieser Universität eingeschrieben hat. Der hat nie gearbeitet. Also der hat nie eigenes Geld verdient.
Okay.
Der war im Prinzip Schüler auf Lebzeit, wenn man es jetzt so nimmt. Mhm. Und hat halt dann aufgrund dessen sich hauptsächlich mit, ja, das waren ja wie gesagt Morde des 19. Jahrhunderts. Und was halt Menschen im Umfeld von dem aufgefallen ist, ist, dass der wirklich diese großen bekannten britischen Mordfälle oder Mörder, den John Hay, da habe ich ja auch schon mal einen Fall drüber gemacht. Mhm. Oder auch diesen Yorkshire Ripper, der im Übrigen auch nur Prostituierte getötet hat. In den 80er, 90er Jahren, die hat der so ein bisschen verehrt. Also der hat jetzt, hat natürlich über die geforscht und hat auch über die geschrieben, aber man hat gemerkt, dass das mehr als nur ein Studienobjekt war. Der hat die Taten bewundert von denen, wie die das gemacht haben.
Ich wollte gerade sagen, nur weil ich mich jetzt mit einem Fall beschäftige, bedeutet das nicht, dass ich jetzt den Täter bewundere. Siehe uns als bestes Beispiel. Wir beschäftigen uns mit True Crime und Serienmördern.
Ja gut, aber wir haben in 200 Fällen noch nie gesagt, das hat er wirklich, also ich finde das genial, wie der hier die fünf Menschen umgebracht hat.
Ja.
Ja, also das nicht. Und das war bei ihm halt der Fall. Plus natürlich, dass der auch so ein bisschen so, es gibt auch ein Foto von ihm, wo er also ganz in Schwarz gekleidet ist mit so zurückgegelten langen Haaren, was dann so ein bisschen an Grufti-Satanismus sowas, auch diese Internetseiten, die er halt unterhielt, also eine Seite, wo 50 Serienmörder und diverse Bilder von Äxten und Armbrüsten drauf sind. Jo, das wirkt ja nicht gerade so einladend. Mhm. Das war hier halt das Problem. Es gibt Videoausschnitte von dem ersten Verhör von ihm. Da wirkte der auf mich jetzt, ja, wie ich es geschrieben habe, depressiv, so ein bisschen zerfahren, aber nicht psychotisch. Also der wusste ganz genau, was die von dem wollten. Und es wird ja auch ein Bild auf Instagram geben, was den wirklich zeigt, wo der seine Armbrust in der Hand hat und in die Kamera lächelt.
Ja, dieses Bild liegt mir ja schon vor. Ich muss ja gestehen, ich habe vorhin schon mal einen Blick darauf geworfen. Ich fand das höchst interessant, dieses Bild, weil man sich so eben diesen ganzen Fall dann wirklich sehr gut bildlich vorstellen konnte. Was mich an diesem Fall wundert, ist, gerade er als Psychologiestudent hätte doch eigentlich vielleicht viel eher dafür Sorge tragen können, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Und dann hätte er auch mit seinen Verteidigern zusammenarbeiten müssen. Also ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, wenn er sich richtig viel Mühe gegeben hätte, hätte er es vielleicht sogar durchboxen können. Ja, also das Ganze als Psychose zu verkaufen und auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren. Davor hatte ich ehrlich gesagt, bis zum letzten Augenblick, bis dann halt eben das Urteil stand, hatte ich tatsächlich Angst, dass du so etwas sagen würdest.
Nein, was da jetzt noch dazu kommt, ist, dass der diesen Rummel auch ein bisschen genossen hat. Auch gerade mit diesem, ich meine, wenn ich vorm Richter stehe, ich weiß, okay, hier geht's jetzt wirklich darum, ob ich mein Leben lang eingesperrt werde. wenn ich dann nach meinem Namen gefragt werde und ich dann sage, ja, ich bin der Armbrust-Hannibale. Also man merkt auch schon, dass der sich auch so ein bisschen auf so ein Podest gesetzt hat. Für mich kam es so vor, so wie nach dem Motto, jetzt bin ich in einer Reihe mit dem Yorkshire Ripper. Jetzt bin ich genau so ein bekannter, verdienter Serienmörder, so nach dem Motto.
Was sollte der Vergleich mit Osama Bin Laden?
Keine Ahnung. Wieso der das gesagt hat, ist nicht bekannt, aber es war halt das Einzige, was er vor seiner Verhaftung zu denen gesagt hat. Ich bin Osama Bin Laden.
Das hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Also ich kann mir sogar gut vorstellen, dass der ob der jetzt eine Psychose hat oder nicht, ich glaube eher, es war weniger eine Psychose als eine psychische Erkrankung.
Narzisstische Persönlichkeitsstörung, das auf jeden Fall. Das sieht man auch bei Fotos von ihm. Also der genießt es sehr, sich zu fotografieren und also hat schon eine hohe Meinung von sich.
Dann zuletzt hattest du gesagt, er ist in einen 120-tägigen Hungerstreik gegangen. Ja. Ist es nicht so, dass du ohne Nahrung 30 Tage überleben kannst?
Ja, gut, also wenn du trinkst, jetzt kommst du noch ein bisschen weiter. Was ich jetzt aus Erfahrungen dazu sagen muss, diese Tatsache Hungerstreik, das ist in Gefängnissen, gibt's das öfters mal. Es kann genauso gut sein, dass der heimlich eine Kleinigkeit immer gegessen hat.
Oder dann halt eben durch Ärzte dann Infusionen.
Genau, wenn es dann so ist, dass es natürlich auch letal wird, geht das dann auch bis zur Zwangsernährung. Ja, also das, also es schafft niemand in einem Gefängnis, jetzt zumindest nicht in hier den 2000er Jahren bis heute, sich mit einem Hungerstreik umzubringen. Also vorher wird da interveniert. Wenn du nicht gerade irgendwo im tiefsten, irgendwo im Gefängnis sitzt, wo es niemand interessiert, aber hier so in unseren Sphären ist es schon so, dass dann da vorher einer nach dir guckt und da was gemacht wird.
Ja. Genau, das hat mich nämlich auch gewundert, weil, also liebe Leute, für gewöhnlich überlebt man keine 120 Tage ohne Nahrung. Ich glaube, das Maximum sind 30 Tage und ja, deswegen habe ich da nochmal nachgehakt. Ja, ein sehr interessanter Fall. Denkst du tatsächlich, dass er auch Teile seiner Opfer gegessen hat?
Ja, denke ich, und ich kann auch noch was zu den anderen, also er hat ja gesagt, insgesamt hätte er 5 Sexarbeiterinnen umgebracht. Die Polizei war sich relativ sicher, wer die anderen beiden waren. Sie konnten sie aber halt nicht nachweisen.
Gut, um ganz ehrlich zu sein, macht es ja jetzt auch keinen Unterschied. Aus dem Gefängnis wird er jetzt sowieso nicht mehr rauskommen.
Nein, das nicht, aber vielleicht dann auch für die Angehörigen wäre es ja dann halt schön zu wissen, ob oder ob nicht. Ja. Aber da hat er sich nie mehr drüber geäußert halt.
Jetzt habe ich gerade schon wieder Amerika mit England durcheinander gewürfelt. In Amerika ist es ja so, wenn du lebenslang eingesperrt wirst, dann hast du auch wirklich lebenslang. Wie ist es denn in England? Weil ich gerade so selbstsicher gesagt habe, naja, der wird ja nicht mehr rauskommen.
Bei diesem Urteil hier gebe ich dir recht, das ist auch nochmal umformuliert worden dann. Der hat für jeden dieser Morde lebenslänglich bekommen. Also ist es im Prinzip so, dass der kommt nicht mehr auf freien Fuß.
Okay.
Das hat der Richter auch klar in das Urteil so reingeschrieben. Also der wird nie mehr auf freien Fuß kommen.
Okay, sehr gut. Also ich kann euch raten, guckt euch sehr gerne. Ich finde es halt diesmal irgendwie ganz besonders spannend, weil das halt wirklich eine echte Aufnahme ist, direkt nach der Tat entstanden. Und weil man sieht zum Glück halt nichts außer ihn jetzt mit der Armbrust, wie er halt den Mittelfinger in die Kamera streckt. Aber ich glaube, so ein interessantes Foto vom Täter hatten wir bislang noch nie.
Ja gut, es gibt sogar ein Video darüber, wie du wirklich siehst, wie die Frau über den Flur rennt und er hinterher. Ja, dann ist es allerdings so, dass du, also den zweiten Kamerawinkel, der wird natürlich nicht gezeigt. Also es wird nicht gezeigt, wie er zweimal auf sie schießt. Es wird nur gezeigt, wie die Frau wegrennt und er dann mit seiner Armbrust geschultert hinter der Frau her.
Na Gott, nee, also das könnte ich mir, glaube ich, auch nicht angucken.
Also es wirkt wirklich so ein bisschen, als ich das auch mir angeguckt habe, wie in so einem schlechten Film. Ja, so auch die Tatsache, dass der wirklich diese Armbrust dann hier so leger auf dem Oberarm abgestützt und dann guckt er wirklich in die Kamera und grinst und zeigt da den Stinkefinger. Ja, und dreht sich dann auch total cool mit der Armbrust wieder rum und geht wieder in seine Bude da rein. Also es, wie gesagt, es ist schon ein großer Selbstdarsteller. Das hat man auch hier mit diesen Suizidversuchen, die auch, wenn man einem Presseartikel glaubt, jetzt nicht ganz ernst gemeint waren. Also das war hauptsächlich auch um ein bisschen Aufmerksamkeit mal zu erinnern, aber ein bisschen Leben in die Bude zu bringen. Ja, ich hatte schon mit so Gefangenen zu tun, die also lebenslänglich, also die können dir eine ganze Station schmeißen. Und ich glaube, das ist so ein Kandidat. Also ich denke schon, das ist ein bisschen so eine Drama-Queen.
Okay. Hattest du noch einen Punkt?
Nein, tatsächlich war das jetzt alles, was ich dazu zu sagen hatte.
Okay, super. Ja, meinerseits
auch. Und dass dieser Fall, was die Recherchearbeit angeht, die Alcázar-Mädchen abgelöst hat.
Ja, ihr wollt nicht wissen, wie oft der Christian mich angerufen hat und meinte, oh Mann, dieser Fall, der ist so durcheinander und so verzwickt und oh, diese ganzen Quellen sind, ach.
Oh. Nein, am schockiertesten war ich darüber, dass ich gedacht, okay, das ist ein Fall aus England. Habe ich gedacht, das ist gut, es gibt eine englische Dokumentation, das ist gutes Englisch, das verstehst du. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Engländer so schlecht Englisch reden hören.
Ja, es kommt ja wahrscheinlich wie bei, das ist ja wie bei uns, wir Deutschen. Wir reden ja auch nicht alle Hochdeutsch.
Absolut, absolut. Ja. Absolut, ja. Es redet nicht jeder so klares Westerwälder Platt. Deutschland wäre besser, wenn das der Fall wäre. So. Okay,
manchmal,
jetzt haben wir
wenn
wieder,
du so sprichst, verstehe ich aber auch kein Wort mehr von dem, was du sagst.
Das ist ja auch der, ist manchmal auch der Plan. Das ist manchmal gut. Man muss nicht immer alles verstehen, was ich sage.
Gut zu wissen.
Jetzt haben wir mal ein bisschen gelacht. Das sollte auf keinen Fall respektlos gemeint sein oder sowas. Nur wir wollen euch ein bisschen gut gelaunt daraus entlassen. Ich habe nichts vorbereitet. Ich muss gerade mal meinen Block holen. Eine Sekunde.
Das ist kein Problem. Währenddessen kann ich kurz erwähnen, wie gesagt, das Foto, über das wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, könnt ihr euch gerne auf Instagram anschauen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr das auch gerne über unsere Homepage einsehen. Die lautet allejahremörder.de, Mörder mit OE geschrieben. Da könnt ihr zwar nicht kommentieren, aber wenigstens das Foto anschauen und auf Instagram freuen wir uns jederzeit über einen Kommentar unter dem Beitrag.
Spotify kann man wieder kommentieren, jetzt habe ich heute gesehen durch Zufall.
Heute? Ist es endlich soweit?
Heute habe ich das durch Zufall gesehen, dass man bei Spotify wieder Kommentare schreiben kann.
Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet und ich habe so oft geguckt und es war einfach die ganze Zeit nicht möglich. Ja, dann liebe Leute, kommentiert ganz fleißig auf Spotify auch sehr gerne, denn dort können wir jetzt, wenn alles gut geht, mittlerweile die Kommentare auch beantworten. Und nicht wundern, die Kommentare müssen dennoch händisch freigegeben werden. Also nicht wundern, wenn euer Kommentar nicht sofort erscheint.
Okay, ich bin mittlerweile soweit. Mhm. 2004.
Bist du auch in den 2000ern angekommen?
Ja, da war ich ja auch eben schon. Ich bin ja eigentlich lieber immer in den 80ern und 90ern. Das ist ja eigentlich so meine Zeit.
So, ja, das Jahr hatten wir schon 5-mal.
Oh mein Gott.
Aber wir haben auch schon 1, 2, 3 Fallvorschläge.
Na gut. Okay, ist notiert.
Fallvorschläge könnt ihr uns nach wie vor gerne jederzeit einsenden. Entweder über das Kontaktformular unserer Homepage oder über Instagram-Nachricht oder per E-Mail an
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau, alles andere findet ihr auch an Informationen nochmal in der Podcast-Beschreibung. Schaut dort also gerne nochmal rein.
Okay, ihr Lieben. Dann würden wir es dabei auch mal bewenden lassen und wünschen euch einen ganz schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich weniger ohne Mord und Totschlag zu. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Jasmin und ich uns mal nicht einig sind, was meistens der Fall ist. So, in diesem Sinne, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.